ARD. Eine Schaufensterfront voller Notendrucke. Bachs Orgelwerke. Eine Neuerscheinung mit Klavierstücken von Cécile Chaminade. Eine Gitarrenschule. Wo gibt es das noch? Das Ladengeschäft liegt in der Leipziger Schillerstraße, ziemlich genau zwischen Neuem Rathaus und Gewandhaus. Mit seinen flatternden Markisen wirkt es wie aus der Zeit gefallen. Viele Musikerinnen und Musiker, viele Gastdirigenten, die nach Leipzig kamen, kauften hier ein.
Im Paradies der Noten. Die Musikalienhandlung M. Oelsner. Feature von Ute Lischke.
Pferdebahnen ratterten früher durch die Schillerstraße. Heute spuckt der Citytunnel die Menschen in die Innenstadt. Ich komme mit dem Fahrrad vorbei an den mondänen Häusern aus dem 19. Jahrhundert. Über der mit Konzertplakaten beklebten Glastür steht in mattgoldenen Buchstaben M. Oelsner.
Was bitte?
Michael Rosenthal, von Leipzigerinnen und Leipzigern oft Herr Oelsner genannt, sucht den Kundenmund. Ein Heftchen mit lustigen Anfragen von Kunden. Mit 83 Jahren hat Rosenthal sein Notengeschäft, die Musikalienhandlung M. Oelsner, an seine Tochter Constanze übergeben. Er selbst tut nun das, wozu sonst nie Zeit war.
Ich fühle mich jetzt ganz wohl, aber ich habe das Problem, dass ich viel mehr will, als ich schaffe. Das ist erstmal aufräumen, 65 Jahre, da liegt dann so einiges zurück.
Den Kundenmund hat er noch nicht gefunden. Dafür eine Probe aus dem Gedächtnis parat.
Telefongespräch. Haben Sie Noten? Ist am Donnerstag bei Ihnen offen? Haben Sie ja immer noch Noten?
Wenn man bei uns in den Laden reinkommt, sieht man auf der linken Seite zuerst die Noten. Das ist unser wichtigster Verkaufsbereich. Zuerst kommt der Chor, dann kommen die Orgelnoten, Klaviernoten, dann Noten für Streicher, Bläser. Und ganz hinten sind dann die Klavierauszüge und die Gesangsliteratur.
Constanze Rosenthal, ebenfalls gelernte Musikalienhändlerin, führt das Familiengeschäft in der fünften Generation.
Damit man möglichst schnell das findet, was man sucht.
Auch die DDR-Zeit überlebte die Musikalienhandlung in privater Hand. Ein großes Notenregal zieht sich über die ganze Wand. Darin Holzschübe zum Herausziehen, die beschildert sind. Mundharmonika, Klavier zu vier Händen, Bläserduos, Flöte Solo, Fagott.
So, dann einfach so hinlegen, dass es in der Reihenfolge bleibt.
Der Stapel mit Fagottnoten interessiert mich. Als Hobbymusikerin spiele ich Fagott im Orchester.
Das ist auch mal wichtig.
Neben mir hat ein Kunde bereits gefunden, was er sucht. Ein Tedeum von Karl Heinrich Graun als Klavierauszug.
Ja, von den Räumlichkeiten. Sehr schöne Atmosphäre. Lädt ein zum Stöbern, auch zum Nachfragen. Und selbst wenn man mal was Spezielles sucht, besondersten Wünsche, die werden auch ermöglicht mit Recherche und Kontakte. Ja.
Eine Quittung habe ich hier schon geschrieben. Und 25 Euro muss jetzt bezahlt worden.
Sollst du haben, bitteschön.
Waltraud Rosenthal, die dritte im Familienbunde, steht seit 60 Jahren täglich hinter dem hölzernen Ladentisch und kennt alle Stammkunden mit Namen. Noch heute läuft jeder Verkauf von Noten, Musikbüchern, CDs und kleinen Musikinstrumenten über die alte Registrierkasse von 1912. Auch ich durfte sie bedienen, als ich von 1989 bis 1990 hier gearbeitet habe.
Weißt du nicht mehr? Komm mal ganz kurz rum. Die Kassenzettel. Die müssen ganz egal, ob es Cash oder Bar, hier eingetragen werden. Und jedes Mal, wenn ich die Kasse aufmache, macht's Bing.
Verkauft wird heute in der Schillerstraße 5. Michael Rosenthal und ich gehen 100 Meter weiter zum städtischen Kaufhaus. An den Ort, an dem vor 165 Jahren alles begann.
Das ist die Ecke Neumarkt, Kupferkasse. Das ist das große Gebäudekomplex, in dem die Gamma-Innung war, also im Vorgängerbau, und sich die Gewandhauskonzerte gegründet haben.
Hier im Kramerhaus wurde Michael Rosenthals Urgroßvater Teilhaber eines Antiquariats und gründete wenig später darin die Musikalienhandlung M. Oelsner.
Da weiß man, dass also hier die wichtigen Leute, die mit Gewandhaus zu tun haben, ich denke da mal ins 19. Jahrhundert, Brahms, Clara Schumann, Reinicke, die sind alle hier gewesen, also in der Hochschule waren.
Das Leipziger Gewandhaus ist noch zweimal umgezogen. Die Musikalienhandlung M. Oelsner gleich fünfmal in ihrer Geschichte. Mitunter nur wenige Meter weiter. Der Gambist Siegfried Pank kennt noch das Geschäft, in dem Michael Rosenthal in den 1960er Jahren anfing.
Ich war auch schon als Student im Neumarkt bei Oelsner ein ständiger Kunde, der sich gefreut hat, wenn er die Noten bekam, die er als junger Musiker dringend brauchte. Das war ein Schlauch, sagt man gern dazu. Ne? Also ein enger, weit nach hinten gehender Raum, natürlich vollgepackt mit Noten und Büchern. Und mit deiner Großmutter hatte ich ja auch einen guten persönlichen Kontakt.
Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Zurück zur Geburtsstunde der Musikalienhandlung M. Oelsner.
Und das M ist der Maximilian, der erste Namensgeber der Firma Maximilian Oelsner. Habe ich immer gesagt, auf das M kommt es an.
Zu dieser Zeit, um 1860, hat Leipzig seinen Ruf als Musikstadt längst begründet. Bachs Musik wurde wiederentdeckt. Mendelssohn führte im Gewandhaus nicht nur eigene Werke auf. Auch Robert Schumanns Frühlingssinfonie und Clara Schumanns Klavierkonzert A-Moll wurden hier uraufgeführt. Sein Violinkonzert E-Moll erklang im Gewandhaus ebenfalls zum ersten Mal. Die Leipziger Musikverlage veröffentlichten schnell nach den erfolgreichen Aufführungen die gedruckten Noten. Allen voran Breitkopf und Härtel. Heute leitet Nick Pfefferkorn diesen ältesten Musikverlag der Welt. Er wird demnächst nach Leipzig zurückkehren.
Mitte des 19. Jahrhunderts bis eigentlich Ende des Ersten Weltkrieges war das goldene Zeitalter der Musikverlage. Da kamen dann eben die großen Komponisten auf. Wagner war längst in Mode, Liszt, dann später kamen eben Mahler und Strauss dazu. Da waren ja alle Verlage, bündelten sich ja in Leipzig. Und da spielte natürlich eine Musikalienhandlung eine essentielle Rolle, weil natürlich alles, was irgendwie hier produziert wurde, wurde in diese Musikalienhandlung gegeben und dort vertrieben und verkauft.
Hunderte von Notenstechern arbeiten um die Jahrhundertwende in Leipzig. Mit kleinen Hämmerchen und Stahlstempeln schlagen sie Notenköpfe in die Bleiplatte und schieben mit feinem Stichel Bindebögen hinein.
Im Notenstich konnten ja Noten erstmals in hohen Auflagen verbreitet werden. Und Breitkopf mit über 150 Notenstechern bildete ja unter anderem eben den Karl Gottlieb Röder aus, der dann in Leipzig die größte Notenstecherei der Welt gegründet hat, C.G. Röder. Also fast auf jeder Note, die man irgendwie von Peters oder sonst irgendwo sieht, steht ja unten drauf Stich und Druck von C.G. Röder in Leipzig.
Um 1900 schwemmen Tausende von Notendrucken auf den Leipziger Markt. M. Oelsner und zahlreiche Konkurrenzgeschäfte vertreiben sie. Zu dieser Zeit betritt ein junges Mädchen die Musikalienhandlung und entdeckt bei M. Oelsner nicht nur Noten.
Ich war 12 Jahre alt. Es war ein altmodisches Geschäft. Eine schmale Treppe führte in das Entresol, wo sich noch in primitiven Regalen das Antiquariat befand. In einem kleinen Hinterstübchen saß man auf leeren Fässern und es wurden wunderbare Weine, Lacrimae Christi oder Portwein, probiert, die so halb unterirdisch im Geschäft an Freunde verkauft wurden. Mein späterer Schwiegervater war zu diesem Verkauf durch Zufall gekommen. Er hatte eine große Bibliothek in Spanien beliefert und das alles wurde mit den guten Weinen bezahlt, da der Kunde auf einmal kein Geld mehr für die fälligen Rechnungen besaß.
Das Mädchen heißt Johanna, verliebt sich später in den Sohn des Ladenbesitzers und heiratet ihn. Im Ersten Weltkrieg steht Johanna Oelsner plötzlich allein im Laden, wie sie in ihren Erinnerungen beschreibt.
Mein Mann wurde sofort einberufen. Ich hatte selbstverständlich wenig Ahnung von dem Geschäft. Gott sei Dank gelang es mir, die Führung des Geschäfts in die Hand zu bekommen. Noch war ja ein Musikalienhändlergehilfe da, leider wurde auch er kurze Zeit später zum Militär geholt. 3 Tage später kam plötzlich seine Frau ins Geschäft. Ich glaubte schon, er wäre wieder freigegeben. Aber nein, er war auf dem Transport auf der falschen Seite ausgestiegen und von einem durchfahrenden Zug überfahren worden. Nun war ich ganz verlassen.
Über Jahrzehnte bleibt Johanna Oelsner, die eigentlich Kunst studiert hatte und Malerin werden wollte, Eigentümerin von M. Oelsner. 1969 übergibt sie die Musikalienhandlung an ihren Enkel, Michael Rosenthal.
Es war geprägt dadurch, dass sie zu den Zeiten große Hüte trug und dadurch irgendwie auffiel von allein. Ja. Und insgesamt auch merkte man das Künstlerische und sie hatte also junge Männer sehr gern, die wurden also bevorzugt. Ja. Ich war dann auch immer so ein bisschen ihr Liebling auch, haben gut miteinander gearbeitet.
Auch wenn der kleine Laden immer voll ist. Leicht hat es Michael Rosenthal mit seinem privat geführten Geschäft zu DDR-Zeiten nicht. 14 Mitarbeitende beschäftigt der ausgebildete Musikalienhändler in besten Zeiten. Darunter musikliebende Ausreisewillige, einen suspendierten katholischen Priester, Menschen, die mit dem System aneinander geraten sind. Klaus Renft, der Mitte der 60er Jahre mit seiner Combo Auftrittsverbot bekam, ist froh über den Job.
Der war wirklich gut erzogen, gute Art gehabt und vor allen Dingen auch mit den Kunden umzugehen. Es war ja oft dann diese Leute, die ein bisschen locker waren. Ich war da vielleicht ein bisschen verklemmter.
Ein Foto zeigt den jungen Renft-Sänger ganz klassisch im Anzug hinter dem Oelsner Tresen. Das Geschäft zieht auch viele Touristen an. Wer bis 1989 aus dem westlichen Ausland in die DDR einreist, hat pro Tag einen Zwangsumtausch und will das DDR-Geld schnell ausgeben. Noten und Bücher sind besonders begehrt, noch dazu kosten sie hier einen Bruchteil der Preise, die im Westen verlangt werden.
Man könnte denken, der Rosenthal ist reich geworden dabei. Das bin ich gar nicht. Ich bin hoch versteuert worden zu DDR-Zeiten. Im Grunde genommen hat das alles die Steuer bekommen. 90% Einkommen schon, 89-90%. Das reichte dann gerade der Rest, um die Kosten zu begleichen. Das war 1990 eigentlich pleite, muss ich sagen.
Der Zwangsenteignungswelle in der DDR entgeht Michael Rosenthal zwar. Existenzielle Bedrohungen gibt es dennoch.
Das war bei dem Umzug, als ich raus musste im Dresdner Hof, weil der Karl Eduard von Schnitzler als Vorsitzender oder Präsident vom Dokumentarfilmwoche gefordert hatte, dass sich was ändert, dass sie nicht auf der Straße ihre Gäste empfangen müssen. Das war in der Zeit, wo die DDR sehr um Anerkennung rang.
Als die Stadt ihm kein Ausweichgeschäft in der Innenstadt anbietet, hilft schließlich ein langjähriger Kunde, Gewandhauskapellmeister Professor Kurt Masur.
Und da habe ich Masur angesprochen, als es ganz auf der Spitze war. Und er sagt, schreiben Sie mir mal was auf. In der Konzertpause war ich da bei ihm. Und am Dienstag war ich beim Kulturstadtrat Gerke. Kugelblitz, ja, ein rundlicher Mann. Aber er war doch vom Fach, weil er auch Genosse war. Und da hatte das gleich eine ganz andere Wendung, wenn Masur sich dahinter stellte.
Haben wir hier Kisten mit Unterhaltungsmusik, also Schlager, Pop, eine Auswahl, Jazz-Sachen. Dann haben wir eine Kiste mit Gitarrennoten, wo also verschiedenste Kinderschulen, Erwachsenenschulen und auch Spielliteratur für die klassische Gitarre haben wir hier alles in einer Wühlkiste quasi.
Noten für den musikalischen Nachwuchs. Der wird gleich um die Ecke in der Musikschule Johann Sebastian Bach unterrichtet.
Ich spiele Trompete, bin Mathilda und bin 9 Jahre alt.
Können Sie sich auch vorstellen, in den Laden zu gehen?
Theoretisch wäre das möglich. Praktisch ist es einfach viel einfacher, wenn mir der Lehrer schreibt, welches Buch ich kaufen soll, im Internet es zu bestellen, ja.
Tatsächlich bin ich nicht so oft in der Stadt und es ist einfach, geht schneller. Der Gang der Zeit.
Aber theoretisch wäre es möglich.
Google-Suche, bestellen, fertig. Auf der Internetseite von M. Oelsner landen dabei viel zu wenige. Dazu wird kopiert oder ältere Notenausgaben werden aus dem Internet gezogen. Dennoch hat Constanze Rosenthal nach 30 Jahren im Geschäft jetzt die Musikalienhandlung übernommen.
Man kann niemandem erklären, dass man so einen traditionsreichen Laden einfach so zumacht. Und das hätte ich mit meinem Gewissen auch nicht so richtig vereinbaren können. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich probiere es.
Ich habe meiner Tochter das Geschäft, so wie es ist, übergeben, mit allem Drum und Dran, aber auch mit allen Schulden, ja, und mit allen Problemen, die schwere Verantwortung. Und das bedrückt mich auch.
Michael Rosenthal hat mit 83 Jahren aufgehört. Seine Großmutter im gleichen Alter. Konstanze Rosenthal wagt keinen weiten Blick in die Zukunft. Sie ist jetzt 59.
Und wir werden einfach sehen, wie lange wir durchhalten können.
Mutter Waltraud Rosenthal unterstützt das Geschäft, wo sie kann. Täglich.
Und das ist das Schöne, was mich auch hier hält, dass ich hier immer jemanden treffe, den ich kenne und nette Kunden habe.
Gemeinsam mit 4 Mitarbeitenden für Versand, Buchhaltung und Verkauf.
Meine Frau ist eigentlich jetzt die Seele des Geschäftes. Dass sie also dann die Leute auch zusammenhält, aber auch sie ist 80 und weiß man nicht, wie es weitergeht.
Vor Corona waren unsere Kundenanzahlen doch sehr viel höher als jetzt, ungefähr um die Hälfte verringert. Und man sieht es auch an den Umsätzen, eben nur kleine Sachen, 3 Fleck drin für 1,95.
Nach der Corona-Pandemie haben viele lokale Läden schließen müssen. Nicht nur im Noten- oder Buchhandel. Die Kunden sind noch mehr ins Internet abgewandert. Privat geführte Musikalienhandlungen wie M. Oelsner gibt es deutschlandweit nur noch eine Handvoll. Darunter die Firma Bartels in Bremen oder Musikalien Petrol in Frankfurt. Ausgebildete Musikalienhändler sind eine aussterbende Zunft, bedauert auch Nick Pfefferkorn.
Dieses Wissen geht ja verloren, komplett, weil es die Ausbildung nicht mehr gibt und auch letztendlich diese Neugier dahinter zu sagen, ja, Beethoven-Klaviersonaten, wie viele Ausgaben gibt es da am Markt, von welchen Verlagen und wo sind die Vor- und Nachteile? Und das muss ja jemand können, der auch weiß, was er da verkauft. Und das können nicht mehr viele. Und da ist Michael Rosenthal, also jetzt Konstanze Rosenthal, die sind da einfach unerreicht.
E-Bass. Plötzlich ist der Laden gut gefüllt. Und so geht an dem Sommertag doch einiges über den Ladentisch.
Ein Klavierauszug der Hamollmesse, in der Bäreneitre-Ausgabe, Konzertkarten für das A Cappella-Festival, leichte Noten für Cello, Wagon Wheels, eine Holzweißig-Klavierschule. Zu DDR-Zeiten war das die eisbegehrte Klavierschule. Wir haben sogar mal Bestellungen von 700 Exemplaren da aufgegeben. Das ist heute völlig undenkbar.
Ein Kinderbuch über die Moldau und eines mit Kinderliedern im Pappeinband. Ein Notenständer, eine Stimmgabel. Reicht das zum Überleben?
Die große Herausforderung ist einfach das Kostenverhältnis zu dem, was wir hier einnehmen. Die Miete, die Mitarbeiter, die immer steigenden Kosten im Versandbereich, die mir im Moment sehr zu schaffen machen. Wenn man so ein Heft für 10 Euro verkauft und verdient 4 Euro dran und bezahlt 2 Euro für ein Porto und noch 50 Cent für die Banküberweisung, dann kann sich jeder ausrechnen, dass man damit nicht weit kommt. Wir hängen schon ganz schön in den negativen oder roten Zahlen drin.
Na, für mich die entlastendsten Jahre waren von 1990 bis 2000, sagen wir mal. 97 bin ich hierher gezogen.
Diese Jahre liefen so gut, dass er sich den Umzug von der Schillerstraße 3 in den großzügigen Laden in der Schillerstraße 5 leisten konnte.
Da habe ich mir natürlich nicht dabei überlegt, dass das aber die Umstände dann anders werden, dass die Miete höher wird und dass die Kosten alle mehr werden und ja.
Doch zum Glück gibt es noch Großkunden. Leipziger Institutionen wie den Thomaner Chor, das Bach-Archiv, die Musikhochschule oder das Gewandhaus.
Also für den Gewandhauschor habe ich zum Beispiel in der letzten Zeit bestellt. Die Jahreszeiten im Klavierauszug, dann sehr viel Avo Pärt, das steht nächstes Jahr auf dem Programm. Das Orchester hat in der letzten Zeit bestellt Brahms Klavierkonzert in einer neueren Ausgabe, damit sie dann wieder richtig arbeiten können.
So. Im Leipziger Gewandhaus, nur 5 Minuten entfernt, ist Jürgen Stäubner als Notenbibliothekar auch für den Neuerwerb zuständig.
Und hier haben wir das ganze Material, was wir im Eigenbestand haben für die Konzerte des Gewandhausorchesters. Der große Schatz an diesem Material ist halt, dass es vom Gewandhausorchester gespielt wurde, dass Fehler beseitigt wurden und dass die Stimmen eingerichtet sind, die Streicherstimmen. Und ich entscheide dann letzten Endes, wenn ein Material einfach zu abgegriffen, zu abgespielt ist, dass man das dann neu kauft. Und das machen wir unter anderem sehr, sehr gerne über die Musikalienhandlung Oelsner.
Jürgen Stäubner richtet gerade die bei Oelsner gekauften Noten von Brahms erstem Klavierkonzert ein. Das heißt, er überträgt mit dem Bleistift alle Auf- und Abstriche vom Konzertmeister für jedes Streicherpult. Das zweite Klavierkonzert, ebenfalls ein Oelsner Neuerwerb, liegt in der Bibliothek.
Das ist das, was wir gerade was wir gerade gekauft haben. Das Klavierkonzert. Da sieht man mal schöne alte und eine neue Ausgabe.
Das ist Breitkopf. Breitkopf von Hertel. Das ist eine dieser neuen Ausgaben. Man kann dieses Material wirklich erwerben und kann das alte Material dann erweitern. Die Qualität ist top.
Und hier.
Während der Rundfunkchor Berlin beispielsweise bereits die Umstellung auf Tablets testet, bleiben Gewandhausorchester und Chor vorerst bei Papiernoten.
Der überwiegende Teil hier meiner Kollegen sind schon ganz eindeutig für das Analoge, für das Papier.
In der oberen Etage von M. Oelsner stehen Regale mit antiquarischen Noten und ein Flügel. Manchmal spielt eine Kundin hier oben die Noten durch. Die Wände zeigen eine Galerie alter Schwarz-Weiß-Fotos aus den letzten 60 Jahren, in denen Michael Rosenthal das Geschäft führte.
Ich habe so schnell geguckt, was ich jetzt gefunden habe. Und da ist, ja, das kennen wir ja.
Das haben wir hier irgendwo hängen.
Genau,
das ist auch von dir.
Das ist auch von mir, genau. Das Gruppenbild. Und dann habe ich verschiedenste. Leider habe ich das mit der Widmung von Menuhin, das habe ich nicht gefunden. Aber das habe ich auch.
Michael Rosenthal trifft sich mit Matthias Hoch. Der Fotograf hielt Yehudi Menuhins Besuch fest, als dieser 1982 plötzlich im Laden stand. Hoch arbeitete damals eigentlich im Packraum bei Oelsner. Er wartete auf seinen Studienplatz.
Zum Beispiel Menuhin, da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr gepackt, ja. Weil der ja sein gesamtes Honorar.
Und über das Gewandhaus groß, das verschickt worden. Die haben das dann frankiert, damit das als Päckchen rausging. Ja?
Das waren aber schwere Sachen.
Weil Päckchen nicht mit dem Zoll verbunden waren, ja. Okay. Und da hat sich der Gewandhaus Kinderchor damals bereit erklärt, das nach England zu schicken. Er hatte Geld auf Konten hier, auch durch die Sendung im Funk und so weiter. Und das Geld wollte er verwenden zum Notenkauf.
Ich habe mir dann viel Mühe gegeben. Ich war ja auch sozusagen ein bisschen unterfordert mit meiner Arbeit.
Ja,
ich glaube, ich hatte verschiedene Farben an Bindfäden und auch an Papier. Also jedes Paket sollte dann ein Unikat werden.
Das habe ich gar nicht so gewusst, dass du das
ja hast. Ja, und das habe ich so
mir vorbei.
Die besten Exemplare wollte ich gar nicht weggeben. Aber stimmt, der Oelsner-Knoten, das war das Entscheidende, was man lernen musste.
Ja, die große Backfarbe.
Der Knoten, ja.
Michael Rosenthal hat neben alten Fotos nun auch den Kundenmund wiedergefunden.
Haben Sie das Quartett Opus 8 Nummer 1 und 4? Frage von wem? Na, von Goethe. Haben Sie Hieb- und Stichwaffen? Harmonmesser für Gitarre? Filtertüten?
Päckchen werden heute noch gepackt. Auch für die von Mendelssohn gegründete Hochschule für Musik und Theater. Deren Bibliothek ist einer der besten Kunden von Oelsner. Hier, im künstlerischen Betriebsbüro der Musikhochschule, arbeitet Tobias. Der Sohn von Michael Rosenthal ist quasi in der Musikalienhandlung aufgewachsen. Er entschied sich jedoch nach einer Ausbildung zum Musikalienhändler und einem Jurastudium fürs Musikmanagement.
Du hast dich hier gefunden.
Mit Tobias stand ich 1989 gemeinsam hinter der Ladentheke bei Oelsners. Im kleinen Vorgängerladen in der Schillerstraße 3 mit quietschender Wendeltreppe. Tobias wartete auf seinen Einzug zur NVA und ich wollte kein Lehrerstudium anfangen, das nicht zu mir passte. Wir verkauften Noten der volkseigenen Betriebe Edition Peters, Breitkopf und Hertel, Deutscher Verlag für Musik und Hofmeister, die in Leipzig unter staatlicher Hand geführt wurden. Der ganze Laden schimmerte in grünen Petersnoten, so meine Erinnerung.
Wir hatten früher bei Oelsner den Mittwochvormittag geschlossen, weil da die Peterswahl kam. Und das spielte sich so ab, dass ein Mitarbeiter von der Musikalhandlung Oelsner zum Petersverlag fuhr mit einem Taxi und einem Anhänger und von dort eine schier unermessliche Anzahl an Noten mitbrachte, die dann quasi auf der Ladentafel ausgebreitet wurden, ausgezeichnet wurden.
Trotz der Warenfülle gab es viele Noten, die vergriffen waren. Die Liste kannten wir schnell auswendig.
Es war natürlich so, dass man einfach das nehmen musste, was es gab. Man konnte nicht sagen, man möchte jetzt gerne Beethoven-Klaviersonaten Band 3 haben, sondern wenn es nur den zweiten Band gab, gab es eben nur den zweiten Band.
Als ich im September 1989 bei Oelsners anfing, bedeutete das für mich ein Gefühl von Freiheit. Der Laden war wie eine Insel. Alle vertrauten einander. Am 9. Oktober beratschlagten wir in der Frühstückspause, ob wir zusammen zur Montagsdemo gehen sollten.
Meine Eltern waren damals gerade in der Bundesrepublik. Es war meines Erachtens das erste Mal, dass sie auch beide zusammenfahren durften durch eine Sondererlaubnis. Und deswegen war ich sozusagen das Familienmitglied, was noch im Geschäft die Stellung hielt. Und meine Eltern hatten mir dringend untersagt, zur Demo zu gehen, sondern ich trug halt die Verantwortung für den Laden. Und den habe ich auch an diesem Tag eben schon wahrscheinlich so 17 Uhr zugemacht, damit alle Mitarbeiter noch nach Hause kommen oder wer eben zur Demonstration gehen wollte, auch auf die Demo gehen konnte.
Dass der Laden schon um 17 Uhr schloss, behielt Tobias Vater auch an allen kommenden Montagen bis zum Mauerfall bei. Gemeinsam gingen wir als Belegschaft, natürlich nur wer wollte, zum Friedensgebet und im Anschluss daran zur Demo. Tobias Rosenthal war, natürlich, beim Leipziger Thomanerchor. Von dort kennt er auch die Musiker vom Vokalensemble Am Akkord. Viele Jahre war er ihr Manager. Mittlerweile geben Am Akkord ihre Erfahrungen an die nächste Generation weiter. Im Fachensemble Gesang an der Hochschule für Musik und Theater. Gesungen wird aus Kopien. Das ist legal. Musikhochschule und auch Musikschule haben einen Vertrag, der das Kopieren zu Unterrichtszwecken erlaubt. Am Akkord selbst besitzt einen großen Notenschatz, ist mittlerweile aber auf das iPad umgestiegen, erzählt Wolfram Latke, Tenor bei Am Akkord.
Die Flexibilität ist insofern wichtig, als dass wir zum Beispiel eine Konzertreise in Taiwan hatten. Und dann nach und nach immer mal einer ausfiel wegen einer unglaublich harten Grippe. Und wir mussten Programme umschmeißen. Und jeder hatte sein eigenes iPad dabei. Und wir haben uns dann Noten scannen lassen und per E-Mail schicken lassen und dann quasi aufs iPad gezogen. Und da haben wir die Notwendigkeit empfunden, jetzt doch mal auf iPads umzustellen. Weil dann bist du natürlich wahnsinnig flexibel und kannst die Noten alle abrufen.
Bach-Kantaten dagegen singt der Tenor nur aus Papiernoten.
Es ist tatsächlich so, dass ich, als wenn ich jetzt solistisch zum Beispiel in Erscheinung trete, nie aus digitalen Noten singen möchte. Ja, ich brauche dieses wirkliche haptische Gefühl und ich kaufe die immer bei Oelsner.
Neu editierte Noten fürs Tablet, für den Kunden personalisiert, könnte Constanze Rosenthal auch verkaufen. Allein die Nachfrage ist noch nicht groß. Dafür hängen jetzt auch Gitarren und Ukulelen im Laden. Und die obere Etage wird nun an ein Notenantiquariat untervermietet.
Ich hole Cash, der Automat hat keine Scheine mehr. Heute kaufen wir den Oelsner leer. Noten für dich, Noten für das Orchester, Noten für deine Mama, dein Dad und deine Schwester. Die Edition des Peters.
M. Oelsner ist neuerdings auch auf Social Media. Und plötzlich ist hier ein Rap aufgetaucht.
Digga, wie peinlich, ich kaufe nur Original und davon reichlich.
Ich war nie als Pro oder Contra gemeint. Was es definitiv wirklich sein soll, ist eine sehr, sehr liebevolle Hommage halt an das Geschäft Oelsner, weil da habe ich selber auch schon viel Kram gekauft.
Lilhelm ist 26, Rapper und Chorknabe, wie er selbst sagt, und hat den Song geschrieben.
Also ich freue mich da total, dass das irgendwie doch zumindest kleine Kreise gezogen hat, irgendwie der Song. Und dass man da vielleicht mitnehmen kann, ey, wenn ich was brauche und es gerade möglich ist, dann gehe ich vielleicht doch dahin und sag mal Hallo und hol mir da die Noten. Und zieh sie mir halt nicht. Aber es wäre heuchlerisch zu sagen, ich hätte das selber nie gemacht, weil irgendwann ist die Kasse halt doch mal knapp. Und dann machen wir es halt im Internet.
Der Rap passt zu Uelzner. Denn neben Noten für alle Sparten verkauft das traditionelle Geschäft Karten für alles, was in Leipzig musikalisch passiert. Von Tokyo Hotel in der Arena über ein Thomana-Konzert bis Wave-Gotik.
Also es gibt hier normalen Preis.
10% bleiben vom Kartenverkauf bei Uelzner.
Bis 10 Jahre sind frei.
Mindestens einmal im Jahr scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Dann zeigt sich eine lange Schlange vor dem Uelzner Laden. Wie damals, als Herbert von Karajan in Leipzig gastierte.
Und wenn ich dann mit dem Fahrrad hierher radle, das ist schon immer kühl im November, und dann da um die Ecke komme und dann hier sehe, dass maximal 2 Leute dastehen, bin ich schon mal glücklich, weil es gibt 2 Strategien. Entweder man steht früh auf, dann ist man 7:30 hier, 9 öffnet, glaube ich, der Laden. Oder man kommt später und dann ist hier eine Riesenschlange, ungefähr, 50, 60 Meter geht das schon, die Straße runter.
Nach einer Stunde anstehen, so erzählt mir mein Nachbar Ulrich Liebeskind, hält er die Karten für Bachs Weihnachtsoratorium in der Hand. Und zwar für die heimliche Lieblingsaufführung der Leipziger am 23.12. mit dem Concerto Vocale unter Gotthold Schwarz. Und diese Tickets gibt es nur bei Uelzner.
Mal abgesehen davon, nicht, dass es musikalisch wunderbar und großartig ist, aber für uns als 5-köpfige Familie, und alle haben Hektik in der Vorweihnachtszeit, und dieser 23. Dezember, wenn man dann um 20 Uhr dort in der Kirche sitzt, dann kommt man richtig zur Ruhe.
Weihnachten beginnt bei mir am 23.12., wenn ich bei dem Weihnachtsoratorium unter Gotthold Schwarz mitsingen darf.
Das war immer ein ganz besonderes Ereignis, auch für mich als Geschäftsmann. Anschließend wurde der Baum geschmückt zu Hause.
Es ist Herbst in Leipzig. In den Supermärkten hat das Weihnachtsgeschäft mit Lebkuchen und Adventskalendern längst begonnen. Der Musikalienhandlung M. Uelzner steht der Ansturm auf die Weihnachtsgeschenke noch bevor. Von dem Rap hat Constanze Rosenthal per Zufall erfahren. Die Vision gefällt ihr, wären doch all ihre Geldsorgen damit vorbei. Gedruckte Notenhefte, Gutscheine für Konzertkarten, Bücher mit Kinderliedern und Gitarren würden so rasant über den Ladentisch gehen, dass die alte Registrierkasse gar nicht mehr aufhören könnte zu klingeln.
Ich hole Cash, der Automat hat keine Scheine mehr. Heute kaufen wir den Uelzner leer.
Im Paradies der Noten. Die Musikalienhandlung M. Uelzner. Feature von Ute Lischke. Es sprachen Inka Löwendorf und Ulla Reichelt. Im Originalton hörten sie Constanze, Waltraud, Tobias und Michael Rosenthal.
Sagen Sie, das Christfest ist wohl schön ausverkauft.
Meine Einspielung von heute, die sind jetzt schon Kult.
Sowie Nick Pfefferkorn, Wolfram Lappke, Jürgen Stäubner und andere. Redaktion Tobias Barth, Ton und Technik Christian Grund und Steffen Brosig. Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Lücke Langer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2025.
Peters Breitkopf und Schott, Pult aus Gold und es blinkt, mehr Noten als Gott.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.